Ende der Kritik als Kritik ohne Ende. Nach diesem Motto handelte das russische Parlament am vergangenen Freitag, als es mit großer Mehrheit den Abgeordneten Kowaljow als parlamentarischen Beauftragten für Menschenrechte absetzte. Der Grund? Kowaljow hatte angeblich zu einseitig, das heißt zu kritisch, über das Gemetzel berichtet, welches die russische Armee seit mittlerweile 14 Wochen in Tschetschenien anrichtet. Am Morgen des 11. Dezember 1994 setzten sich 40.000 russische Soldaten zum Marsch auf Grosny in Bewegung. Die tschetschenische Hauptstadt ist zwar inzwischen erobert, ein Ende des Krieges ist jedoch noch lange nicht in Sicht. 27.000 Zivilisten und Zivilistinnen und 18.000 russische Soldaten wurden in diesem Krieg bislang getötet. Tausende befinden sich auf der Flucht. Die russische Armee, so verkünden die hiesigen Medien recht nüchtern, setze ihre Offensive auf weitere tschetschenische Städte fort und bombardiere zurzeit Argun, die zweite größte Stadt der Kaukasusrepublik. Kein Grund für den IWF, Russland einen Kredit in Höhe von 6 Milliarden Dollar zu verweigern. Am vergangenen Freitag wurde ein entsprechendes Protokoll in Moskau unterzeichnet. Kein Grund auch für die Bundesregierung, sich ins Zeug zu legen. Der russische Menschenrechtsbeauftragte Kowaljow wurde bei seinem Besuch in Bonn Mitte Februar vom dicken Kanzler erst gar nicht empfangen und Kinkel verbat sich Kritik an seiner Sprachregelung. Das Ganze sei für ihn eine innerrussische Angelegenheit. Von Handelssanktionen gegen Russland wollte er erst recht nichts wissen. Was nun die Reste der hiesigen Friedens- und Antikriegsbewegung angeht, so reagiert Mensch relativ spät und eher etwas ratlos auf die Schlechterei im Kaukasus. Proteste verhallten ungehört, die wenigen Kundgebungen in Bonn und Berlin wurden spärlich besucht. Bernd Ladwig, Mitarbeiter der Berliner Monatszeitschrift Antimilitarismusinformation, macht hierfür drei Faktoren verantwortlich.
Also zum einen würde ich vermuten, dass es eine ganze Weile dauerte, bis man einigermaßen durchgeblickt hat, denn wir sind ja also von außen einmal abgesehen nicht darauf spezialisiert, jetzt die Kaukasusregion zu analysieren. Das ist in vieler Hinsicht unbekannt. Hinzu kommt, dass der tschetschenische Nationalismus oder Sezessionismus, wie er von Dudajew repräsentiert wird, eigentlich nicht sympathieheischend sein kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass zunächst mal eine Ungewissheit bezüglich eines möglichen islamischen Fundamentalismus bestand, den es in Tschetschenien nicht zu geben scheint. Aber wenn man nur irgendwelche Bilder sieht von irgendwelchen turbanbewehrten Männern mit wilden Bärten, dann schnappt halt hier sehr schnell ein Vorurteil ein. Und das sind also alles, denke ich, Faktoren, die erstmal die Identifizierung mit dem Sezessionismus in Tschetschenien erschwert bis verunmöglicht haben. Wobei ich bis dahin auch sagen würde, es war richtig, ich denke, man sollte sich damit nicht identifizieren, nur es fällt sehr viel leichter, denke ich, Protest zu mobilisieren und sich selber aufzuraffen, wenn man glaubt, dass man nicht nur gegen etwas sein kann, sondern auch für etwas. Und diese Möglichkeit der Solidarisierung bestand nicht. Das würde ich sagen, ist ein Faktor. Ein zweiter Faktor ist, dass, denke ich, in der Friedensbewegung relativ wenig Klarheit bestand über mögliche Alternativen zur offiziellen Politik. Das hat, denke ich, einmal zu tun mit Jelzins Rolle als angeblichem Stabilitätsanker in der Russischen Föderation. Es gibt auch hier ein relativ undifferenziertes Bild, denke ich, über die russischen Verhältnisse, dass man auf die Alternative bringen kann, Jelzin oder Schirinowski. Alternativen dazu sind relativ unbekannt, Friedenskräfte in Russland sehr schwach. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Stabilitätsdenken auch die Köpfe von Leuten okkupiert hat hier bei uns, die sonst eigentlich eher sich als staatsfern und oppositionell und friedensbewegt definieren würden. Also das ist ein zweiter Punkt, das glaube ich die Befürchtung bestand, wenn man allzu direkt und deutlich gegen Jelzin protestiert und irgendwelche Sanktionen oder etwas Vergleichbares einfordert, dann würde man die antidemokratischen Kräfte in Russland stärken. Eine Befürchtung, die, wie ich glaube, falsch ist, weil es ein Fehler war, Jelzin in dieser Weise zu verabsolutieren als Garanten einer demokratischen Entwicklung, was er immer weniger ist und auch infolge des Krieges immer weniger ist. Aber zunächst mal denke ich, war es erforderlich, dieses Vorurteil, das gewissermaßen die oppositionelle Szene mit der Bundesregierung geteilt hat, auszuräumen. Und das dauerte seine Zeit. Und darin würde ich einen zweiten Faktor sehen, warum die Mobilisierung so schleppend geblieben ist und bis heute nicht vonstatten kommt. Und dritter Punkt, um das noch ganz kurz zu sagen, es hat, glaube ich, seitdem Kinkel und auch der amerikanische Außenminister diese Wortwahl innere Angelegenheit Russlands geprägt haben, eben auch außerhalb des friedensbewegten Spektrums Proteste dagegen gegeben, etwa des Europäischen Parlaments, sodass man irgendwie das Gefühl haben konnte, wenn wir jetzt noch auf die Straße gehen, dann artikulieren wir einen Protest, der sehr viel wirksamer schon von den offiziellen Institutionen vorgetragen wurde. Und insofern ist nicht ganz klar, worin jetzt noch unsere spezielle oppositionelle Aufgabe bestünde.
Zu den wenigen, die schon sehr früh gegen den Krieg in Tschetschenien protestiert haben, gehört das Komitee für Grundrechte und Demokratie in Köln. Andreas Buro vom Komitee berichtet.
Wir haben sehr früh, im Dezember bereits, als alle anderen noch versuchten zu klären, wie ihre Haltung ist, zusammen mit dem Netzwerk Friedenskooperative in Bonn, also der Dachorganisation der Friedensbewegung, einen Protestbrief an, einen offenen Protestbrief an Jelzin geschickt. Unsere zentrale Aussage ist, stoppen Sie sofort diesen Angriff auf die Zivilgesellschaft. Die Toten in solchen Kriegen sind zu 19 Zivilbevölkerung, 10 nur Soldaten. Was heute für Europa dringend erforderlich ist, ist Formen der zivilen Konfliktbearbeitung zu entwickeln, nicht in die alten, finsteren Formen militärischer Auseinandersetzung zu fallen. Und wir haben auch gesagt, diese Völker, die unter Stalin so gelitten haben, dürfen nun nicht ein zweites Mal in ähnlich fürchterlicher Weise wieder unter Druck gesetzt werden.
Du sprichst jetzt die Proteste gegen diese Tschetschenien-Invasion an. Nun ist es ja so, dass die deutsche Bundesregierung Jelzin unterstützt und auch diesen Tschetschenienkrieg als innerrussische Angelegenheit bezeichnet, damit sich ganz klar auf die Seite eben dieser Kriegstreiber stellt. Es ist aber jetzt auch zu beobachten, dass gerade jetzt auch in der Bundesrepublik ziemlich wenig Widerstand eigentlich stattfindet und die wenigen Demonstrationen, die stattgefunden haben, sehr wenig Resonanz gefunden haben. Vielen Leuten in der BRD scheint es ziemlich egal zu sein, dass da inzwischen schon knapp 30.000 tote Zivilisten zu beklagen sind in Tschetschenien. Wo siehst du den Grund für das relativ große Desinteresse?
Also zunächst widerspreche ich dir. Ich glaube nicht, dass die Menschen hier, dass denen das gleichgültig ist. Das glaube ich überhaupt nicht. Die Frage ist, wann mobilisieren sich Menschen gegen einen Krieg? Wann gehen sie auf die Straße? Wann protestieren sie? Wir haben ja ein ähnliches Phänomen gehabt, dass im Krieg im ehemaligen Jugoslawien Straßenproteste in dem Sinne nicht stattgefunden haben, obwohl die Bevölkerung überall gegen diesen Krieg war und die Menschen sehr, sehr betroffen waren davon, was man an Spenden gesehen hat, an Aktivitäten, um zu helfen und dergleichen mehr, das ist ja sehr viel gelaufen. Ich denke, dass eine Situation, in der die ganze Gesellschaft hier gegen einen solchen Krieg ist, und das nehme ich bei Tschetschenien auch an, ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, Gott sei Dank, dass die Russen da endlich einmarschieren, dass in solchen Situationen Menschen nicht genau wissen, gegen wen sollen sie protestieren. Und die Schärfe der Analyse nun sofort zu sehen, wie diese sonderbare Männerkumpanei zwischen Kohl und Jelzin und die schwache außenpolitische Reaktion von Kinkel in dieser ganzen ersten Zeit, das Argument, was du ja eben auch gebracht hast, sei eine innere Angelegenheit Russlands, was eine nur formal diplomatisch richtige Antwort ist, aber nicht menschenrechtlich vertretbar ist. Dieses zu durchschauen ist natürlich schwierig, den Protest also gegen die Bundesregierung zu formulieren, wird manchen schwer sein. Sie wissen nicht, wogegen soll ich hier in diesem Lande, ja, gegen wen hier soll ich eigentlich protestieren. Wir haben bei diesen Sachen ja einmal, also ich habe auch gesprochen auf solchen Kundgebungen, ich habe Anklage erhoben, einmal gegen den Staatsterrorismus, der in dieser Aktion deutlich wird, der auch deutlich wird in den Aktionen der Regierung der Türkei gegen die Kurden zum Beispiel, in ganz vielen Bereichen. Man muss sich doch klar machen, diejenigen, die die Menschenrechte auf der Welt brechen, sind doch nicht irgendwelche Einzelpersonen, sondern es sind die Staaten selbst. Anklage gegen Staatsterrorismus. Wir haben Anklage erhoben also nicht im juristischen Sinne, sondern im politischen Sinne, gegen die Kumpanei der Regierungen mit solchem Staatsterrorismus, was sich hier einmal in dieser Männerfreundschaft und dem Setzen auf Jelzin zeigte und den moderaten Reaktionen, die sich dann diese Kumpanei zeigt, wenn man zum Beispiel Ankara weiter mit Kriegsmaterial und Finanzen unterstützt und jetzt noch eine Zollunion aufnimmt, während die gleichzeitig diesen Genozid gegen die kurdische Bevölkerung betreiben. Wir haben Anklage erhoben, natürlich auch gegen die Spaltungspolitik, also die Europaspalte von EU und NATO. Aber wir haben auch versucht, und ich finde, das muss man auch sagen, wir haben auch versucht, die Opposition in Russland gegen den Krieg zu unterstützen.
Das Komitee versucht, so schildert Andreas Buro, durch finanzielle Unterstützung der russischen Opposition, vor allem der sogenannten Soldatenmütter, praktische Hilfe zu leisten, hat auch ein Spendenkonto eingerichtet, fühlt sich aber angesichts der Zahl von derzeit 43 Kriegen weltweit schlicht überfordert.
Die große Schwierigkeit besteht darin, ob Menschen, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die eigentlich dagegen sind, sich auch für eine solche Sache dann mobilisieren, auf die Straße gehen. Und du weißt ganz genau, das ist nicht eine Sache, die Leute, irgendwelche, die in der Friedensbewegung arbeiten, beliebig an- und abstellen können, sondern es ist wirklich eine Frage der Motivation der Menschen. Ich will einfach daran erinnern, gegenwärtig gibt es 43 Kriege in dieser Welt. Viele davon sind schlimmer und scheußlicher und länger als der Bosnienkrieg. Viele sind schlimmer und scheußlicher als die Tschetschenien-Situation. Mobilisier dich mal für 43 Kriege. Ich sage das jetzt analytisch gesprochen, nicht als Abwiegeln, sondern ich sage analytisch, wir müssen davon ausgehen, wir schaffen nicht alle diese fürchterlichen Konflikte dann mit entsprechender Antwort zu begleiten. Denn diese Konflikte sind ja, das sind nur die im Friedensbereich, im ökologischen Bereich, im menschenrechtlichen Bereich, werden ja meist wieder von den Regierungen die größten Sauereien organisiert. Und Menschen sollen darauf reagieren. Und ich glaube, viele fühlen sich da irgendwo überfordert, sodass zum Beispiel, als wir nach Bonn aufgerufen haben, vor dem Haus der Geschichte dort zu demonstrieren, also auch im Angesicht des Bundeskanzleramtes, das liegt ja direkt gegenüber, dann war das doch also überhaupt nicht vergleichbar mit früheren großen Protesten, wo die Menschen ganz unmittelbar betroffen sich fühlten und dann dazu Tausenden und Hunderttausenden hingekommen sind.